Ja, herzlich willkommen zu Young Corporate, dem Rechtspodcast rund ums Gründen. Mein Name ist Kevin Schimmer. Ich bin Rechtsanwalt und sitze hier mit meinem Kollegen Tobias Keller.
Ja, hallo an die Runde auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen spannenden Gast, und zwar ist das die Gründerin Johanna Feig.
Hallo Johanna.
Hallo.
Hi. Magst du unseren Zuhörern mal kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich bin Johanna Feig, ich bin Anfang 20 und habe Dayplus Ende 2019 gegründet. Dayplus ist eine Social-Media-Plattform, die den Erstellern von Inhalten dabei hilft, online ein zuverlässiges Einkommen zu generieren. Das heißt, das Ganze läuft dann nachher über Mitgliedschaften, Microtipping und ähnliches. Diese ganze Monetarisierungsschiene, sag ich mal, ist aber vollkommen optional. Man kann auch ganz normal kostenfreie Inhalte hochladen, mit seinen Freunden in Kontakt bleiben und so weiter und so fort. Und ja, wir sind jetzt derzeit in der Closed Beta. Das heißt, man kann sich auch schon anmelden, kann die App testen, muss sich aber zuerst über unsere Webseite bei uns bewerben, und dann lassen wir die Leute so Stück für Stück rein.
Ist das ein separates Netzwerk von den anderen Netzwerken, die man so kennt, oder wird das integriert dann?
Genau, also Dayplus ist eine komplett eigenständige Social-Media-Plattform. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein Layer sind, der oben drüber liegt oder das Ganze so ein bisschen umschließt, sondern wir sind wirklich eine separate Social-Media-App mit halt gewissen Unterschieden zu unserer Konkurrenz, wie jetzt zum Beispiel diese Monetarisierungsfunktion.
Welche Funktionen gibt es da, die ich als Nutzer nutzen kann, um meine Follower quasi zu versorgen? Also ich kann wahrscheinlich mir Bilder einstellen, Videos.
Genau, also derzeit ist es möglich, dass man Videos und Bilder, wie du schon gesagt hast, hochlädst. Livestreams sind momentan noch nicht möglich, wollen wir aber perspektivisch auch integrieren. Ist momentan so ein bisschen eine Sache. Livestreams sind sehr, ja, aufwendig, was Serverkosten angeht. Wenn jemand irgendwie einen 24-Stunden-Livestream macht, dann ist das schon eine ganz andere Belastung monetar für uns. Und abgesehen davon kann man bei uns auch Textposts hochladen. Man könnte auch eher sagen, dass das so in Richtung Stories geht, wie jetzt zum Beispiel auf Instagram. Also man kann einen kurzen Text teilen, ein Bild oder eine Umfrage machen und so Sachen. Und dann als Creator selbst, also Creator ist die Bezeichnung für diese Personen, die Inhalte hochladen und das halt vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger oder professioneller machen als andere, kann ich mich jetzt halt entscheiden. Ich kann ein paar Inhalte halt kostenfrei hochladen, und ich kann aber dann auch hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier zusätzliche Inhalte, wie zum Beispiel Behind the Scenes. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Model bin und ich mache ein Fotoshooting, dann gibt es oft so Aufnahmen von dem Shooting-Tag selbst. Oft ist das dann auch irgendwie so ein bisschen lustig und gibt so ein bisschen mehr Einblick in die Person hinter, ja, dieser Persona, sage ich jetzt mal, irgendwo im gewissen Sinne. Und Personen, die halt ein sehr super Fan, sage ich jetzt mal, sind, die ein gewissermaßen sehr loyaler Fan dieser Person sind, die möchten halt mehr erfahren, wer ist das, und die möchten mehr Kontakt mit der Person haben. Und das ist halt eben über diese Monetarisierungsfunktionen dann auf die eine oder andere Art möglich, aber letztendlich obliegt das halt komplett dem Creator. Also ich muss nicht behind the scenes Inhalte hochladen. Ich kann auch einfach sagen, okay, ich lade manche Bilder von dem Fotoshooting zum Beispiel dann nur hinter dieser Paywall hoch. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, diese Abonnements, diese Mitgliedschaften sind jetzt erstmal für uns der erste Schritt. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen für einen späteren Zeitraum geplant, wo dann noch andere Dinge möglich sein werden. Also abgesehen von Abonnements oder irgendwie ein Trinkgeld geben, wird es dann noch andere Optionen geben später, die das Ganze ein
Okay.
bisschen spannender machen sollen.
Also die Abos verkauft dann der Creator oder macht ihr das als App und beteiligt ihn dann an dem Erwerb? Weil bei anderen Plattformen, zum Beispiel Twitch, sind ja die Creator ja abhängig von Werbedeals, das hattest du uns ja schon mal erzählt. Wie funktioniert das dann in etwa bei euch?
Also ich muss dazu sagen, bei Twitch ist es ja auch zum Beispiel so, dass
Ja.
man diese Abonnements abschließen kann. Die sind aber ja nicht weiter großartig spezifiziert. Also der Unterschied, der zentrale Unterschied ist, bei uns kann man halt verschiedene Perks, also Vorteile festlegen. Das kann halt digitales Content sein, das kann irgendwie sein, dass man Merchandise rüberschickt, also auch tatsächlich physische Güter. Und also irgendwo der zentrale Unterschied, der Creator, dadurch, dass das halt eben so individuell ist, ist der Creator die Person, die das Ganze aufsetzt und die genau festlegt, was sind die Vorteile und dann eben auch festlegt, ja, gibt es jetzt irgendwie ein Abo für 1 Euro oder gibt es irgendwie eins für 1 Euro, eins für 5, 10, 15, 20 oder 100. Das ist halt komplett dem Creator freigestellt und eigentlich partizipieren wir dann an dem, was der Creator umsetzt.
Okay, also umgekehrt, wie am Anfang gesagt. Ja, cool. Wie hat es denn bei euch angefangen mit Dayblizz? Wie waren eure ersten Schritte?
Ja, also die Wurzeln von Dayblizz liegen ja so ein bisschen darin, dass ich selbst Content Creator war, jetzt nicht mehr ganz so aktiv bin. Und da war halt von mir so ein bisschen die Idee da, diese Monetarisierung zu vereinfachen. Und zunächst habe ich mich dann damit auseinandergesetzt, was wäre jetzt so meine Wunschplattform irgendwo, und habe da so ein bisschen meine Gedanken geordnet und mich dann daran gemacht, das Ganze zu visualisieren. Also ich habe mir dann auch UI und UX-Design so ein bisschen selbst beigebracht, hatte aber schon vorherige Designkenntnisse. Und nachdem ich dann die App designt habe, war mir dann halt klar, ich brauche jemanden, der das noch programmiert, und dann habe ich mir halt Mitgründer gesucht.
Das heißt, du und deine Mitgründer, ihr seid mittlerweile wie rechtlich organisiert? Seid ihr zusammen in einer Gesellschaft?
Ja, genau. Also ursprünglich hatte ich ja alleine gegründet. Wie schon gesagt, das war Ende 2019. Ich glaube, bis alles dann eingetragen war, war es dann irgendwie Januar 2020. Und meine Mitgründer sind dann später, ich glaube, das war im Juni 2020, dazugestoßen. Wir waren davor schon eine UG, und aber damals halt noch eine UG mit einem Gesellschafter. Jetzt sind wir eine UG mit 3 Gesellschaftern. Und ja.
Und habt ihr habt ihr alles Wesentliche, also wir sind ja ein Rechtspodcast, deshalb müssen wir jetzt auf die rechtlichen Themen mal ein bisschen zu sprechen kommen. Ihr habt also wahrscheinlich im Gesellschaftsvertrag ein paar Sachen geregelt. Habt ihr daneben auch eine Gesellschaftervereinbarung geschlossen?
Ja, also tatsächlich haben wir das. Wir haben unseren Gesellschaftsvertrag, wir haben unsere Gesellschaftervereinbarung, wir haben eine IP-Vereinbarung. Also wir haben uns dann da schon relativ schnell sehr gründlich damit auseinandergesetzt, was wir da festhalten wollen. Und ja.
Okay, dann vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs. Was ist ein Gesellschaftsvertrag? Was ist eine Gesellschaftervereinbarung? Im Gesellschaftsvertrag sind also die Satzungsbestandteile enthalten, die also für die Errichtung der GmbH notwendig sind. Ne? Da kann man am besten ins GmbH-Gesetz gucken, um zu sehen, was da mindestens jedenfalls drinstehen muss, also zum Beispiel, wie hoch das Stammkapital ist, wo der Sitz der Gesellschaft ist und so weiter, steht da drin. Daneben kann man immer noch eine Gesellschaftervereinbarung treffen und darin auch das Zusammenleben der Gesellschafter in der Gesellschaft ein bisschen mitbestimmen. Der Vorteil einer getrennten Gesellschaftervereinbarung liegt vor allen Dingen darin, dass ich die nicht zum Register einreichen muss. Also die Satzung einer GmbH oder hier einer UG, die kann jeder über das elektronische Handelsregister einsehen, die Gesellschaftervereinbarung selbst nicht. Ja.
Habt ihr euch denn über besondere Satzungsbestandteile mal Gedanken gemacht?
Also bei der Satzung selbst, ich glaube, die ist weitestgehend Standard irgendwo. Wir haben uns da einfach einen Experten geholt und haben uns so eine Standard-Satzung geben lassen und die so ein bisschen angepasst an unsere spezifischen Case. Ansonsten, ich glaube, dass wir da jetzt nichts haben, was irgendwie sehr stark abweicht oder sehr außergewöhnlich ist.
Seid ihr alle zu gleichen Teilen beteiligt an der Gesellschaft?
Wir sind fast zu gleichen Teilen, aber nicht ganz zu gleichen Teilen. Also wir haben eine Aufteilung von 40, 30, 30.
Ah, okay. Ja. Genau, das ist dann vielleicht auch ein Punkt, der manchmal in der Satzung dann geregelt wird, wenn ich vielleicht auch einen habe, der unter 25% hat. Ne? Normalerweise, wenn ich ins Gesetz gucke, eine Satzung kann ich ändern mit einer Mehrheit von 3/4, also 75%. Aber sobald ich jetzt jemanden habe, der eben unter 25% liegt, kann ich auch
Ja.
überlegen, ob ich so jemanden dann irgendwelche Minoritäten-Sperrrechte irgendwie einräume, ne? Damit eben nicht über dessen Kopf irgendwie entschieden werden kann. Ne?
Ich glaube, das Einzige, was mir da vielleicht noch gerade einfällt, wo wir vielleicht doch ein bisschen anders unterwegs sein könnten als andere, wir haben eigentlich die meisten Entscheidungen auf 75% angehoben. Weil wir halt auch ja uns sicher waren, dass wir eigentlich jetzt am Anfang alle wichtigen Sachen auf jeden Fall einstimmig treffen möchten. Und deswegen haben wir das auch entsprechend festgehalten. Hat natürlich irgendwo auch ein Risiko, ganz klar. Aber war für uns eigentlich ein recht wichtiger Punkt, dass ja auch keiner sich irgendwie jetzt am Anfang Sorgen machen muss, dass er irgendwie bei irgendwas total Wichtigem dann überstimmt werden kann. Und ja, deswegen haben wir uns so ein bisschen dazu entschieden. Und eigentlich hat das bis jetzt auch gut funktioniert. Also wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir immer einen Konsens bilden und immer einstimmig sind. Und ich denke, das hat uns auch sehr viel geholfen in der Teambalance letztendlich.
Aber das
Und
passt auf jeden Fall zu dem, was uns andere Gründer auch schon erzählt haben, dass sie vor allem im Anfangsstadium großen Wert darauf legen, dass das Gründerteam sich versteht, dass keiner sich auf den Fuß getreten fühlt, weil das dann für die Chemie einfach schlecht ist für ein wachsendes
ja,
Unternehmen. Das soll
definitiv.
ja in dieselbe Richtung blicken. Vielleicht nochmal kurz zum rechtlichen Hintergrund. In der GmbH genügt für die Beschlussfassung grundsätzlich einfache Stimmenmehrheit, das heißt 50 plus 1. Aber wenn ihr es hochgehoben habt auf 75% und eine Verteilung 40, 30, 30 habt, dann können Beschlüsse natürlich nur einstimmig zustande kommen. Ja.
Genau, also wir wollten das halt dementsprechend auch einfach in dem Vertrag festhalten, also so ein bisschen in Stein meißeln, weil wenn man ehrlich ist, irgendwo, wenn jetzt irgendwie ja ein Mitgründer und ich oder meine zwei anderen Mitgründer mich bei einer wichtigen Sache jetzt so in der Anfangsphase komplett überstimmen würden und es wäre irgendwas, wo ich total dagegen bin oder einer von meinen Mitgründern total dagegen ist, dann wäre das natürlich jetzt so gerade in der Startphase nicht unbedingt förderlich.
Auf jeden Fall.
Für den Haussegen
Ja.
irgendwo. Und ja, also.
Okay. Also deine Mitgründer, sind die beiden auch Know-how-Träger oder ist einer von denen nur Geldgeber zum Beispiel?
Nee, wir sind halt wirklich ein Dreierteam, von dem jeder Know-how mit in das Unternehmen einbringt und aktiv am Unternehmen arbeitet, auch Vollzeit am Unternehmen arbeitet. Und ja, also wir haben keinen reinen Geldgeber drin. Wir haben halt auch natürlich, wir sind ja auch nur ein Dreierteam in Anführungsstrichen, also wir haben keine Arbeitnehmer. Das heißt, ansonsten würde es ja noch länger dauern, bis
Ja,
man
klar.
irgendwann mal ein fertiges Produkt hat. Also
Ja.
meine zwei Mitgründer sind beide technische Mitgründer, die sich da auch sehr gut in ihren Kompetenzen ergänzen. Und ich übernehme dann so ein bisschen die anderen Themen, die anfallen, Marketing, Design, Business, Buchführung,
Ja.
so ein bisschen die Geschichten, damit die sich auch absolut auf das Technische konzentrieren können.
Okay. Also ich meine, ihr habt eine Einstimmigkeitsregelung, also 75%, die faktisch zur Einstimmigkeit führt, aber habt ihr trotzdem schon mal nachgedacht über so eine Vesting-Klausel?
Ja, also uns war das irgendwo klar, dass es ein Thema sein wird. Deswegen haben wir uns auch schon im Team so ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass halt jeder Bescheid weiß, was einen dann nachher irgendwie erwartet. Also ja, ich habe da irgendwo gehört, dass das durchaus auch normal sein kann, dass ein Großteil der Anteile dann nochmal für 3 oder 4 Jahre sogar gewestet wird und dann Stück für Stück freigegeben wird. Und ja, da haben wir uns halt schon damit auseinandergesetzt, weil es auch irgendwo, glaube ich, dann ganz wichtig ist, wenn man Erstgründer ist oder ich sag mal per se Wir haben zwar alles schon mal gegründet, aber noch nicht Venture Capital oder so gehabt. Und uns wurde halt berichtet, dass das da sehr normal ist, dass es halt auch jedem klar ist und es nicht nachher auf einmal irgendwie Verwunderungen gibt, wenn es auf einmal heißt, hier ja, jetzt müssen eure Anteile gewestet werden und die Augen groß werden und auf einmal vielleicht doch jemand sagt so, hä, nee, mache ich nicht. Ja. Und deswegen haben wir uns damit auseinandergesetzt, also auch mit diesen Good Lever, Bad Lever Clauses haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt. Ansonsten.
Vielleicht sprechen wir da mal kurz drüber, über diese Vesting-Klauseln. Also vor allem interessant wird es ja oder wichtig wird es für Investoren, um das Gründerteam beisammen zu halten, aber es kann auch schon für das Gründerteam an sich relevant werden. Tobias, willst du kurz mal erklären, was es sich bei diesen Vesting-Klauseln handelt und was so die Motivation der Leute ist, die diese Klauseln vereinbaren?
Ja, gerne. Also was ist Vesting? Also mit Vesting versuche ich quasi die Köpfe, die ich in der Gesellschaft habe, also die Gründerköpfe in dem Fall, an die Gesellschaft weiterhin zu binden. Wenn ich ein Investor bin und die Motivlage ist dann eben, wenn ich nur unter Gründern bin, eigentlich ähnlich, besteht einfach darin, dass der Wert des Unternehmens sich einfach nicht nur aus der Unternehmenssubstanz, also den Vermögensgegenständen zusammensetzt, sondern eben vor allen Dingen von den Ideen und dem Drive und dem Zusammenarbeiten der Gründer dahinter geprägt wird. Ja, deshalb möchte ich natürlich, dass die Gründer gerne im Unternehmen bleiben. Und das mache ich dann so, dass ich sage, hört mal, ihr bleibt uns doch jetzt bitte noch für eine bestimmte Zeit erhalten. Und wenn ihr das nicht tut, wenn ihr also vorher rausgeht, dann habe ich die Möglichkeit, diese gewesteten Geschäftsanteile von euch zu erwerben, ja, oder die werden eingezogen, gibt es unterschiedliche Modelle, sodass man halt als Gründer dann ein Incentive hat, eben nicht auszuscheiden vorzeitig, sondern länger da zu bleiben.
Wenn du ausscheiden sagst, dann meinst du als Arbeitskraft und nicht als Gesellschafter, ne?
Genau. Also da gibt es dann eben bestimmte Gründe oder Auslösungsmomente, die eben zu so einem Vesting führen, eben dieses Ausscheiden als Arbeitskraft zum Beispiel oder als Geschäftsführer, ne? Dass ich zum Beispiel selber auf einmal kündige, aber auch vielleicht, dass mir gekündigt wird aus wichtigem Grund. Und differenzieren tut man dann bei diesen Gründen oder diesen Auslösungsmomenten zwischen, das hat Johanna eben schon gesagt, zwischen sogenannten Bad-Leavern und Good-Leaver-Gründen. Und daran gekoppelt ist dann wiederum die Abfindungshöhe. Ne?
Ja, genau. Und vielleicht nochmal zu den grundsätzlichen Mechanismen. Du hast es eben schon angesprochen. Man kann es so gestalten, dass die gewesteten Anteile halt eingezogen werden oder die abgetreten werden müssen. Und bei beiden Fällen ist halt die Frage nach der Abfindung bzw. dem Kaufpreis. Und da ist das dann wieder ganz wichtig zu unterscheiden. Ist es ein Good Lever oder ein Bad Lever? Und der Bad Lever, der wird meistens weniger bekommen als der Good Lever. Und Good Lever sind halt solche Leute, die aus, jetzt mal untätig gesprochen, aus nachvollziehbaren Gründen, die das Unternehmen verlassen. Und Bad Lever, die sind die aus weniger nachvollziehbaren Gründen, also solchen Gründen das Unternehmen verlassen, die schuldhaft in ihrer Personen begründet sind, um es mal untechnisch zu beschreiben. Oder wie würdest du es beschreiben, Tobias?
Ja, überwiegend stimmt das. Und genau, wie du richtig sagst, davon abhängig ist dann eben die Höhe der Abfindung oder des Kaufpreises. Und man muss sich mal vorstellen, normalerweise kann ich Gesellschafter nicht einfach so rauswerfen aus Gesellschaften. Also so Hinauskündigungsklauseln, da muss man immer auch einen Blick auf das BGB werfen, 138 Absatz 1 BGB ist das Sittenwidrigkeit, also ein sehr unbestimmter Rechtsbegriff, aber eine Schranke, die Rechtsprechung sich anguckt, wenn es um die Wirksamkeit solcher Klauseln geht. Und da guckt man sich eben an, wie lange sind denn die Geschäftsanteile gewestet und welche Gründe gibt es und wie hoch ist vor allen Dingen die Abfindung, die dann gezahlt wird.
Genau, also der Grundsatz, den der BGH da aufgestellt hat, diese Hinauskündigungsklauseln sind unwirksam, aber vor allem im Start-up-Bereich wird das anerkannt, dass es dafür gewichtige und nachvollziehbare Gründe gibt zu vesten, und da ist es durchweg anerkannt, wenn man es halt nicht übertreibt.
Genau, wenn man es nicht übertreibt, was bedeutet das? Also bei der Abfindung, normalerweise, wenn ich eben aus einer Gesellschaft ausscheide, sollte ich ja meinen, ich bekomme einfach das, was meine Geschäftsanteile also dann zu dem Zeitpunkt des Ausscheidens irgendwie wert waren. Das ist im Goodlieber-Fall oft auch genauso gegeben. Ja? Manchmal wird dann eben noch vielleicht so für eine Übergangszeit vereinbart, dass eben nicht der Verkehrswert abgefunden wird, sondern nur das, was ich selber aufgewandt habe, um die zu bezahlen oder zu bekommen, die Geschäftsanteile, und dann wird es dann der Verkehrswert. Und in Bad-Lever-Fällen, ja, da versucht man natürlich möglichst tief zu gehen mit der Abfindung. Und da ist immer dann die Frage, okay, wie tief darf ich denn gehen, bis es nicht dann doch sittenwidrig wird? Ja, muss man im Detail dann gucken, was interessengerecht ist.
Genau. Okay, vielleicht so viel zu den Vesting-Klauseln. Kommen wir wieder zurück zu dir, Johanna. Du hattest eben erzählt, dass die Idee schon vorher hattest als Alleingründerin. Wie habt ihr dann das IP auf die Gesellschaft überführt?
Also eigentlich haben wir zu dem Zeitpunkt, zu dem meine beiden Mitgesellschafter, meine beiden Mitgründer, wirklich dann per Gesetz, sage ich mal, irgendwo auch Gesellschafter geworden sind, haben wir das Ganze eigentlich geregelt. Also wir haben ja dann auch die Gesellschafter-Vereinbarung geschrieben, der noch so ein paar extra Infos drinstehen. Und dann haben wir einen IP-Übertragungsvertrag machen lassen. Und in dem Übertragungsvertrag ist eigentlich alles irgendwie drin von Internet-Domains, ja, den Sachen, die ich irgendwo designt habe, allem, was irgendwie vor diesem Eintritt in die Gesellschaft entwickelt worden ist. Also das ist alles sehr spezifisch dann aufgelistet worden. Und also auch zum Beispiel die Marke, also ich hatte auch meine Markenanmeldung gemacht. Das war sogar noch vor der Gründung, also vor der ersten Gründung quasi, dass das alles einmal schön ordentlich geregelt ist, ja. Dass das alles mit übergeht. Und Webseite etc., Social Media Accounts, also sehr umfangreich und spezifisch, haben wir uns natürlich auch entsprechende Rechtsberatung dazu genommen, die uns dabei geholfen hat, das Ganze aufzusetzen, weil uns das natürlich auch wichtig war, dass dieses IP sauber in der Gesellschaft ist, auch im Hinblick darauf, dass wir ja, also dass uns eigentlich immer klar war, dass wir Investoren mit reinnehmen wollen, war das ja auch dann insofern wichtig, dass ein Investor auch wissen will, dass welches IP drin ist. Und ja, darin haben wir das soweit eigentlich alles geregelt. Da steht auch natürlich nochmal drin, dass das für die Zukunft noch weiterhin gilt. Also ja, wenn meine Mitgründer und ich weitere Sachen entwickeln, dass das auch Dapless gehört, weil keiner von uns hat halt einen Arbeitnehmervertrag irgendwo. Und deswegen haben wir das zusätzlich da auch nochmal drinstehen und können dann regelmäßig zum Beispiel auch nochmal den Anhang updaten. Das wurde extra für uns noch hinzugefügt zur Sicherheit, dass wir halt irgendwie alle paar Monate den Anhang, das ist so eine Tabelle, wo alles aufgelistet ist, was ist es, wo liegt's, wem gehört's eigentlich, ja, mal irgendwann, dass man die dann nochmal aktualisiert, beziehungsweise nochmal eine separate Tabelle macht, das auf ein bestimmtes Datum dann minst. Und dass wir das so lange auf die Art regeln, bis jeder von uns halt dann mal irgendwann einen Arbeitnehmervertrag hat, dann ist das ja sowieso nochmal anders festgehalten, soweit ich weiß.
Ja, vielleicht, genau. Das sprechen wir kurz über die IP-Übertragung und dann über die Arbeitnehmer- bzw. Geschäftsführererfindung. Also es ist sicher richtig und wichtig, dass man sich da professionelle Hilfe holt, da das IP-Recht ziemlich komplex ist. Also wir haben für alles verschiedene Gesetze, für Marken, das Markengesetz, für Urheberrecht, also das Urheberrechtsgesetz, dann gibt es noch das Patentgesetz. Also als normaler Gründer blickt man da nicht durch. Und es ist dann auch durchaus üblich, dass man bei Gründung einfach mal so einen Rundumschlag macht und alles, was im Zeitpunkt der Gründung und vor der Gründung an IP-Rechten beim Gründer bestand, auf die Gesellschaft überträgt. Und das dann mit der Beteiligung an der Gesellschaft quasi abgegolten ist, weil die Gesellschaft entwickelt es ja dann auch weiter, verbessert es, es wächst an Wert. Und ja, man will es dann halt auch in der Gesellschaft haben. Darauf legen dann auch die Investoren Wert, dass es in der Gesellschaft ist, weil es nützt ja nichts, dass der Gründer weiterhin Eigentümer dieses IP ist und wenn er geht und sagt, ja, es gehört mir, Pech gehabt. Ja. Genau, und dafür ist es halt wichtig, einmal diesen Rundumschlag zu machen, weil bestimmte IP-Rechte, besonders das Urheberrecht, ist halt nicht gesondert übertragbar. Das kann halt weglizenziert werden durch so einen genannten Buyout. Dann gewährt man der Gesellschaft das vollständige Nutzungs- und Verwertungsrecht, aber das Stammrecht bleibt halt beim Gründer und das muss man halt wissen, um das rechtssicher übertragen zu können. Tobias, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
Genau, das war ein Punkt, den ich auch anmerken wollte. Genau, das Urheberrecht selbst kann man nicht übertragen, aber eben alle Vermögensrechte an diesem Urheberrecht, alle Verwertungsrechte und so weiter, Nutzungsrechte, die mussten dann eben übertragen werden. Genau, das kann man natürlich machen, genau wie ihr das gemacht habt. Das ist ja eingebracht einfach im Zuge einer Gesellschaftervereinbarung in die Kapitalrücklage. Was man natürlich auch machen kann, ist, man macht eine Kapitalerhöhung. Ne? Bei der UG geht jetzt so eine Sachkapitalerhöhung nicht, aber wenn ihr dann im Bereich der GmbH seid, könnt ihr eine Sachkapitalerhöhung machen und bringt dann quasi als Sacheinlage kann man dann das IP einbringen und sagt dann, okay, wir erhöhen zum Beispiel das Stammkapital jetzt von 25.000 auf 30.000 und jeder bringt dann eben Wert von, ja, weiß nicht, 1.000, 2.000 € und seine IP-Rechte ein. Dabei muss man nur beachten, bei einer Sachkapitalerhöhung hat man immer das Problem, dass man im Register dann auch zeigen muss, dass die Sacheinlage, die man erbracht hat, also hier das IP, diese 1.000, 2.000 € auch deckt. Ja? Das heißt, dafür müsste man dann so eine Werthaltigkeitsbescheinigung eigentlich einholen. Das ist gerade bei IP unheimlich umständlich dann wahrscheinlich. Ihr müsstet also beweisen, dass da die IP, die du da schon geschaffen hast, dass das 1.000, 2.000 € wert ist. Ja, das lässt sich gut machen, wenn man irgendwie Geschäftsanteile oder Gesellschaften vielleicht einbringt. Da hat man ja auch immer eine Bilanz, auf die man dann Bezug nehmen kann. Bei IP eher hinderlich. Deshalb bietet sich da wahrscheinlich eher ein anderer Weg an, ne, Kevin?
Genau, also es ist einfach unheimlich schwer, IP vor allem im Anfangsstadium zu bewerten und zu sagen, dass das halt genau 1.000 € wert ist, für die ich halt einen 1.000 € Geschäftsanteil bekomme. Deswegen ist der Weg eigentlich ein anderer, dass man keine Kapitalerhöhung durchführt, sondern das einfach so in die Gesellschaft einbringt, nicht gegen Gewährung von Geschäftsanteilen, sondern in die Kapitalrücklage. Halt genau ohne Kapitalerhöhung.
Oder man geht hin und macht eine reine Barkapitalerhöhung, das kann man auch machen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie gerne das Kapital erhöhen möchte, weil zum Beispiel neue Gesellschafter eintreten oder weil die Anteilsverhältnisse sich irgendwie verschieben sollen, dann kann ja auch sagen, das IP, das der eine einbringt, ist ein bisschen mehr wert als das, was die anderen einbringen. Dann kann man auch eine Barkapitalerhöhung machen und zusätzlich dieses IP quasi als Aufgeld oder Agio leisten. Ne? Das ist dann, fließt dann auch wieder, wie der Kevin gerade gesagt hat, da fließt das Agio komplett in die Kapitalrücklage und ja, das Geld für die Barkapitalerhöhung fließt eben ins Stammkapital. Ne? Letztlich nichts anderes als die reine Einbringung in die Kapitalrücklage, nur dass es eben noch gekoppelt ist mit einer Barkapitalerhöhung. Also wenn ich die nicht brauche, dann kann ich es genauso machen, wie der Kevin gerade gesagt hat.
Ja, genau, Johanna. Dann vielleicht noch zu dem zweiten Teil, den du angesprochen hast, die Arbeitnehmererfindungen. Also grundsätzlich seid ihr als Gesellschafter, Geschäftsführer keine Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes. Das setzt ja eine abhängige Beschäftigung voraus, was aber nicht bedeutet, dass ihr als Geschäftsführer nicht ähnlich geschützt seid. Was ihr da an Diensterfindungen macht, müsst ihr zwar nicht aufgrund dieses Gesetzes, aber aufgrund wahrscheinlich der aufgrund der organschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht der Gesellschaft anbieten zur Übernahme und zur Verwertung. Das Problem dabei ist aber, ihr habt kein geregeltes Verfahren, so wie das im Arbeitnehmererfindungsgesetz geregelt ist, was dazu führt, dass in den meisten Geschäftsführeranstellungsverträgen, die ihr dann abschließen würdet, drinsteht, dass die Regelungen entsprechend gelten für euch. Ja, die Arbeitnehmererfindungsgesetzregelungen, dass halt der Arbeitgeber, in eurem Fall die Gesellschaft zur Übernahme, zur Verwertung der Erfindung berechtigt sind und das entsprechend, wie es dort geregelt ist, im Arbeitnehmererfindungsgesetz vergütet wird oder auch nicht.
Genau, da gibt es bezüglich der Computerprogramme, das ist ja dann bei euch wahrscheinlich auch relevant, nochmal Sonderregelungen im Urheberrechtsgesetz und zwar da in den Paragraphen 69a fortfolgende. Da heißt es dann, dass grundsätzlich die Verwertungsrechte an Urheberrechten an Computerprogrammen dem Arbeitgeber zustehen, jedenfalls bei Arbeitnehmern. Das heißt, der darf die eben vermögensmäßig verwerten. Ja. Trotzdem ist darauf zu achten, wenn man jetzt einen Arbeitsvertrag abschließt mit dem Arbeitnehmer, dass man sich nicht da allein auf den 69b ist das dann verlässt, sondern dass man noch auch dort in den Vertrag nochmal aufnimmt, was alles dazugehört, dass auch die Namensrechte und so weiter, also die Urheberpersönlichkeitsrechte nennt sich das, weitgehend jedenfalls nicht mehr wahrgenommen werden dürfen, ja, durch den Arbeitnehmer. Also der nicht darauf bestehen darf, dass auf einmal immer sein Name im Zusammenhang mit der Programmentwicklung zum Beispiel genannt wird und so weiter. Genau, ihr seid Geschäftsführer und insoweit gilt da auch dieser 69b nicht für euch. Der gilt grundsätzlich auch nicht für freie Mitarbeiter. In solchen Fällen muss man da also, genau wie der Kevin gerade gesagt hat, eben parallele Regelungen aufnehmen oder eben aufs Gesetz verweisen, ja, soweit das Gesetz an der Stelle dann ausreichend ist. Mhm.
Genau, das gilt dann für euch dann entsprechend, wenn ihr das in den Geschäftsführeranstellungsvertrag reinschreibt. Das ist auch sinnvoll, weil man dann ein geordnetes und geregeltes Verfahren hat, was man sonst, wenn man es nicht reinschreiben würde, halt nicht hat. Und dann ist, ja, dann streitet man sich am Ende unnötig, was man vorher hätte verhüten können.
Okay, damit sind wir mit dem nächsten spannenden Thema durch, IP. Und wir kommen noch zu einem kleinen, ja, einer kleinen Anekdote eher. Ne? Johanna, Dables und das Handelsregister.
Ja, wir heißen ja Dables und das B in der Mitte schreiben wir auch meistens eigentlich groß. Und irgendwann begab es sich, dass ich einen Brief bekommen habe und da stand irgendwie Day Bees drauf. Also quasi statt einem kleinen L ein großes I. Und das hat man da auch nur erkannt, weil oben und unten diese kleinen horizontalen Striche dran waren. Und daraufhin habe ich mal gedacht, okay, jetzt muss ich mal nachgucken. Und dann habe ich festgestellt, dass man Day Plus halt in seiner eigentlichen Form auch gar nicht im Handelsregister finden konnte, sondern nur unter Day Bees. Und daraufhin habe ich dann irgendwie mit dem Amtsgericht telefoniert, die dann meinten, ich soll mit dem Handelsregister telefonieren. Da habe ich beim Handelsregister angerufen. Die hat dann auch irgendwie gesagt, okay, sie haben recht, es ist ein I. Das Problem ist nämlich, man erkennt es halt leider bei der normalen Schrift, der man so im Internet begegnet, erkennt man keinen Unterschied zwischen einem großen I und einem kleinen L. Und der hat das dann irgendwie rauskopiert in Word und einfach alles in Caps oder so umgewandelt und er hat sie es halt gesehen. Und hat sie gesagt, okay, sie haben recht, aber ich kann ihnen nicht helfen, das ist uns falsch übermittelt worden vom Amtsgericht. Und dann habe ich nochmal beim Amtsgericht angerufen und bin auch nochmal bei der gleichen Person wie beim ersten Mal gelandet, die, glaube ich, schon die Augen gerollt hat, als ich mich gemeldet habe mit meinem Namen. Und habe dann versucht, der zu erklären, ja, sie müssen das, wenn sie mir nicht glauben, weil die hat mir halt leider nicht geglaubt, dann müssen sie das irgendwie halt rauskopieren und dann sehen sie es, wenn sie es ausprobieren. Und dann meinte sie halt zu mir, nee, das macht sie jetzt nicht, dann müsste ich ein irgendwie formell was beim Gericht einreichen und dann müsste das vor Gericht entschieden werden, ob das ein großes I oder ein kleines L ist und ob das dann von denen geändert werden muss oder ob ich dann beantragen muss, dass das Unternehmen nochmal eine Namensänderung machen muss. Und ja, ich habe dann einfach nochmal eine E-Mail an die geschickt, habe da nochmal das Ganze beschrieben und dann wurde es irgendwie wortlos nach ein paar Wochen geändert. Ich habe es dann auch nur durch Zufall mitgekriegt, weil ich mir irgendwie, ich glaube, 6 Wochen später mal gedacht habe, okay, ich gucke mal nach. Und dann habe ich gesehen, dass es dann korrigiert war.
Ja, sehr gut. Was für eine Odyssee mit dem Register. Das ist, passiert uns teilweise auch. Teilweise sind die sehr kooperativ, manchmal aber auch nicht. Da, ja, da ist dann eigentlich, was hast du, Tobias, die zu empfehlen, dass das über den beglaubigenden und einreichenden Notar geregelt wird. Die haben dann meistens den besseren Draht zum Handelsregister.
Genau. Also das ist vielleicht genau erstmal kurz vorab. Also das Handelsregister ist angeschlossen immer an das örtliche Amtsgericht. Ja. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Handelsregister in Deutschland. Es gibt also jetzt nicht nur ein zentrales Handelsregister oder so. Und das läuft dann, also ist dann ja offensichtlich so abgelaufen, ihr habt die Satzung ausgefertigt oder in dem Fall ja, du hast ja allein gegründet erstmal. Und in der Satzung stand es richtig drin. So, dann hat der Notar wahrscheinlich eine Handelsregisteranmeldung vorbereitet für dich. Du hast es angemeldet und der Notar hat die Satzung eingereicht. Ja, und irgendwo stand es vielleicht bei dem Schritt schon irgendwo falsch. Also vielleicht hat das Notariat falsch übertragen oder im zweiten Schritt hat es dann das Handelsregister falsch übertragen. Ja. Ja, und deshalb bietet sich es eigentlich an, wie du, Kevin, gerade gesagt hast, da Kontakt mit dem Notariat aufzunehmen. Vor allen Dingen jetzt, wenn man in Anführungsstrichen Amateur, also als juristischer Amateur unterwegs ist, ist das wahrscheinlich einfacher, sich ans Notariat zu wenden. Das Notariat klingelt mal rein beim Handelsregister und dann ist sowas eigentlich relativ zügig geklärt. Mhm. Also sind da eigentlich immer alle sehr entgegenkommend. Und da hat ja auch kein Interesse dran, dass das da irgendwie falsch drin ist. Vor allen Dingen, wenn, da muss man ja auch sagen, dann weist der Handelsregisterauszug das I da irgendwie falsch aus. Parallel liegt aber eine Satzung drin, in der eben das I richtig drin steht. Ne? Also dass das nicht sein kann, ist ja auch irgendwie klar.
Ja. So, und wenn es halt schon falsch in der Satzung gestanden hätte, dann hätte man ja auch den Notar sagen können, beziehungsweise in den Notarurkunden steht meistens eine Vollmacht drin, wodurch dann der Notar durch Eigenurkunde den Fehler korrigieren kann und in der Handelsregisteranmeldung ist normalerweise auch eine Vollmacht drin, dann kann der alles gesammelt erledigen, ohne dass du mit irgendwas etwas zu tun hättest. Deswegen die Empfehlung an die Leute, wendet euch an den Notar.
Okay, prima. Damit hätten wir zumindest alle Themen durch, die wir heute besprechen wollten. Das war heute mal eine kurze und bündige Folge, aber mit sehr, sehr interessanten Themen. Vielen Dank, Johanna, dafür.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Ja, wir wünschen dir viel Erfolg und hoffen doch bald, dass die App dann durchstartet und alle merken, dass sie daran doch viel mehr haben als an Instagram. Und ja, wir verfolgen deinen Weg und vielleicht bietet sich ja irgendwann eine Follow-up-Folge an, wenn es bei euch quasi im Werdegang etwas weitergegangen ist.
Ja, sehr gerne.
Dann auch an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören heute und wir melden uns demnächst wieder mit einer weiteren spannenden Podcast-Folge mit juristischen Themen rund ums Gründen.